Sommerbibelschule 2026. Es geht weiter im 1. Korintherbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch. Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch 2 Wochen lang die Predigten der Sommerbibelschule 2026 präsentieren.
Aber, Punkt 2, Sex, Sexualität ist auch kein Gott, den wir anbeten sollen. Wer Sexualität aus der Mülltonne holt, kann diesen Fehler machen. Er setzt Sexualität auf den Thron. Und genau das predigt unsere Kultur. Und wir hören das, egal wo wir hinschauen, egal was wir aufmachen. Du bist erst ganz du selbst, wenn du dich sexuell auslebst, wenn du alles probierst, was geht. Ohne Sex fehlt dir etwas Entscheidendes. Was, du bist schon 18 und du hattest noch nie Sex? Wie kann das sein? Wenn du etwas begehrt, dann musst du es leben. Tu, was du willst, was dich ausmacht. Grenzen unterdrücken dich und engen dich ein. Befrei dich endlich. Das klingt so nach Freiheit. Aber immer, immer ist es nur ein neuer Herr in unserem Leben. Tim Keller hat es mal so geschrieben: Sünde bedeutet nicht nur schlechte Dinge zu tun, grundlegender bedeutet sie, gute Dinge zu absoluten Dingen zu machen. Bisschen herausfordernder Satz vielleicht. Sünde bedeutet nicht nur schlechte Dinge nicht zu tun, sondern viel grundlegender bedeutet sie, gute Dinge zu absoluten Dingen zu machen. Das heißt, wir beten das Geschenk an, anstatt des Gebers. Sexualität ist eine gute Gabe. Aber wenn eine gute Gabe zum absoluten Ding wird, dann wird sie ein Götzen, den wir anbeten, den wir verehren, der uns ausmacht, der uns bestimmt. Und wenn eine Beziehung deine Einsamkeit erlösen soll, setzt sie auf dem Thron. Wenn begehrt werden dir Wert geben soll, setzt es auf dem Thron. Wenn Sex dir in die Identität geben soll, sitzt er auf deinem Thron. Wenn Pornografie dich trösten soll, sitzt sie auf dem Thron. Wenn die nächste Folge One Campus dir dieses Kribbeln im Herzen bescheren soll, die Jüngeren wissen, wovon ich rede. Und nee, Off-Campus heißt es ja, Off-Campus, so eine neue Frauenserie, gar nicht erst reinschalten, gleich wieder vergessen. Wenn das auf dem Thron deines Lebens sitzt, dieses Gefühl irgendwie von jugendlichem Verliebtsein irgendwo zurückzuholen durch andere Kräfte, dann sitzt es auf deinem Lebensthron. Und was auf dem Thron sitzt, und ich möchte dir das ganz klar sagen, was auf dem Thron sitzt, dein Gott, dein Götze fordert immer Opfer. Er will Opfer bekommen. Pornografie wird deine Augen, deine Zeit, deine Ehrlichkeit, deine Reinheit und irgendwann deine Ehe fordern. Und nachdem du geopfert hast, wird sie nicht sagen, genug. Sie wird sagen, mehr. Und sie wird uns unter Druck setzen. Und jeder Götze verspricht, zu dienen, dich glücklich zu machen, dich zu befriedigen. Und endet damit, dass du ihm dienst, dass du unter Joch bist, dass du versklavt bist unter die Sünde. Und darum ist Vers 7 so überraschend. Jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Paulus war unverheiratet und er redet nicht über ein halbes Leben. Er sagt nicht, auch ein eheloses Leben kann eine Gabe sein. Also er widerspricht dem, dass Sex überhaupt so erhöht werden kann, dass du Sex brauchst, um überhaupt leben zu können. Vers 8, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Ein Leben ohne Ehe und ohne Sex, und ich möchte das auch hier ganz bewusst in den Raum sagen, kann absolut gut sein und kann das Beste sein, was dir passiert. Und ganz ehrlich, es wird nicht immer leicht sein. Und mit Sicherheit ist es nicht immer freiwillig. Und nicht ohne Sehnsucht danach, es doch erleben zu wollen. Aber es kann sehr gut sein. Es kann genau das sein, was Gott gerade für dein Leben vorhat. Nicht für immer, aber für den Moment. Der größte Beweis, dass das gut sein kann, ist, glaube ich, Jesus selbst. Wir haben das Lied gesungen, wir wollen seinen Fußspuren folgen. Wir wollen sein, wie er ist. Ich würde sagen, wer ihm am konsequentesten folgen will, der lebt wie er. Ich glaube, das hat Paulus auch vorgehabt an der einen oder anderen Stelle. Jesus war unverheiratet und lebte sexuell völlig enthaltsam. Und niemand war je menschlicher, vollständiger, freier und liebender als er. Liebe Singles, macht euch das bewusst. Jesus war unverheiratet und er lebte sexuell enthaltsam und niemand war je menschlicher, vollständiger, freier und liebender als er. Wenn unsere Kultur sagt, ohne sexuelle Erfüllung bist du kein ganzer Mensch, widerlegt Jesus diese Lüge mit seinem ganzen Leben, mit jeder einzigen Sekunde seines ganzen Lebens. Single sein ist deshalb nicht das Wartezimmer des richtigen Lebens. Du bist nicht Gottes Plan B. Du bist nicht halb. Und du bist nicht erst dann vollständig, wenn dich jemand begehrt. Deine Sehnsucht verschwindet dadurch nicht. Den Zaun kann ich dir gleich ziehen. Einsamkeit bleibt und es wird nicht nur manchmal schmerzhaft. Aber deine Sehnsucht ist nicht dein Herr, der dich beherrscht. Enthaltsamkeit ist nicht wie Verhungern, sondern eher wie Fasten. Echter Verzicht, manchmal schwer, aber nicht sinnlos. Fokussierend auf den, der ein unstillbares Verlangen nach dir hat, mit dir Gemeinschaft zu leben, dich bei sich zu wissen. Und sie predigt einer sexbesessenen Welt, Sex ist nicht alles. Ich muss nicht alles haben, um Jesus zu haben, weil Jesus alles ist. Und das müssen wir Verheirateten uns auch immer wieder bewusst machen. Unsere Ehe, unsere Sexualität wird irgendwann ein Ende finden, wird irgendwann vorbei sein. Entweder aus Altersgründen oder weil einer unserer Partner stirbt und wir dann alleine sind. Und es wird genauso schmerzhaft, genauso herausfordernd, aber es wird uns auch vor diese Realität stellen, dass Sexualität nicht alles ist, sondern ich würde sogar sagen, dass sie einem höheren Zweck dient. Dafür bist du für Gott geschaffen. Und dann wird Paulus in Vers 9 sehr nüchtern. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Und er sagt nicht, und wir lesen den Vers, glaube ich, oft so, aber das meint er mit Sicherheit nicht. Wer geistig schwach ist, muss eben heiraten. Also die Ehe ist irgendwie so nur für Weichmuttis. Muss ich mir selber sagen, wahrscheinlich. Nein, auf keinen Fall. Ehe ist nicht irgendwas nur für Schwächlinge. Ehe und Single sein können beide Gaben Gottes sein. Paulus sagt, spiel keine fromme Rolle, wenn du nicht enthaltsam lebst. Rede dir sexuelle Unordnung nicht schön in deinem Herzen. Ein Kapitel vorher sagt er, wir haben das als Abschluss gehört letztes Jahr, flieh die Unzucht. hau ab, wenn du Unzucht, wenn du sexuell herausgefordert bist, wenn du von Sünde irgendwo angegriffen wirst. Sexuelle Sünde ist nicht nur ungesund, sie ist Rebellion gegen Gott. Die Pornos, die Insta-Models, die Romane, die diese Gefühle in dir schaffen, reinzuziehen ist Sünde. Fremd zu gehen ist Sünde, ist Rebellion gegen Gott. Menschen in Fantasien, Bildern oder Taten zu benutzen, ist Schuld. Und ich glaube, nichts ist so präsent aktuell wie dieses Thema. Man kann über die mediale Ausbeutung des Falls von Colin Fernandes und Christian Ulm denken, was man möchte. Aber das, was Ulmen da vorgeworfen wird, offenbart die tiefsten sündigen Abgründe unserer männlichen Sexualität. Und wir müssen uns dieser Gefahr bewusst sein, dass das irgendwo in unseren sündigen Herzen möglich ist. Und eine Beziehung, die Gott nicht ehrt, mit dem Wort Liebe zu heiligen, macht sie nicht heilig. Gott sieht nicht nur deine Taten, er sieht deinen Suchverlauf, auch wenn du ihn jeden Tag löschst. Er sieht deine Fantasien, deine Ausreden und die Dinge, von denen niemanden weiß, auch nicht dein Partner. Und wir müssen uns eins bewusst machen, Gott richtet Sünde. Paulus sagt in Kapitel 6, dass Menschen, die in sexueller Sünde leben und nicht umkehren, das Reich Gottes nicht erben werden. So klar macht Paulus das. Ohne Jesus bist du verloren. Ohne Jesus stehst du unter Gottes gerechten Gericht. Gottes Zorn und seine Verdammnis ist real und keine Erziehungslüge. Und das klingt vielleicht hart. Aber ich will dir ganz klar sagen, es ist absolut nicht lieblos, vor dem Abgrund zu warnen. Und genau deswegen schreibt Paulus das so deutlich. Er sagt, Sexualität wird dich niemals retten können. Er kann deine Schuld nicht tragen, deine Scham nicht abwaschen und dich nicht vor Gottes Gericht schützen. Deswegen kann Sex nicht dein Gott sein, kann niemals dein Retter sein. Und ganz wichtig, Ehe, das sage ich allen, die vielleicht verlobt sind oder vorhaben, bald zu heiraten, Ehe ist keine Therapie gegen sexuelle Unmoral und Sünde. Und ein Ring wird niemals ein gebrochenes Herz heilen. Und er wird nie ein ungeordnetes Herz zurechtrücken. Wer Pornografie, ein Doppelleben oder zwanghafte Fantasien füttert, nimmt diese Muster oft mit in die Ehe. Viele von uns werden das aus ihren eigenen Beziehungen bekennen können. Wir alle brauchen es, Buße zu tun. Du brauchst nicht zuerst einen Ehepartner, sondern du brauchst Buße, du brauchst Jesus und du brauchst sein Licht in deinem Leben, das deine dunklen Flecken aufzeigt. Und vielleicht leuchtet er heute schon in dein Leben und sagt, hey, diese App, die musst du von deinem Smartphone runterhauen. Diesen einen Kontakt, den du auf Arbeit hast, den musst du unbedingt beenden. Es ist dran, das, was du dir schon lang vorgenommen hast, den Schutz auf deinem PC, auf deinem Handy zu installieren. Es ist dran, dein Handy aus deinem Schlafzimmer rauszulegen, wenn du ins Bett gehst. Und es ist endlich Zeit, sich in einer Jüngerschaftsbeziehung einem reifen Christen anzuvertrauen und mit ihm unterwegs zu sein und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich sage euch eins, Sünde stirbt schlecht im Dunkeln. Aber es reicht nicht, Sex einfach nur vom Thron zu stoßen. Und ich glaube, das ist uns allen bewusst. Ein leerer Thron bleibt nie lang leer. Die tiefere Frage lautet, wer sitzt dort. Und wir wollen uns, ich weiß, es ist schon spät, aber noch den letzten Punkt angucken. Dein Körper, deine Sexualität, dein Verlangen gehört Jesus. Paulus führt uns nicht nur weg von der Mülltonne und weg von dem falschen Thron, sondern ich bin davon zutiefst überzeugt, dass er uns zu Jesus führt. Direkt vor unserem Abschnitt schreibt er, ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Körper. Johannes Calvin schreibt in seiner Institutio, wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören Gott mit allem, was wir sind. Und das widerspricht unserem tiefen, modernen Glaubenssatz, mein Körper gehört mir, my body, my choice, wird auf den Straßen dieser Welt in Chören gesprochen. Aber es ist eben nicht so. Man versteht, warum dieser Satz vielleicht befreiend klingt. Wer kontrolliert, wer beschämt oder wer missbraucht wurde, muss das hören. Kein Mensch besitzt deinen Körper. Niemand darf dich benutzen, manipulieren oder Gewalt über dich ausüben. Aber die Bibel und Paulus geht viel tiefer. Sie sagt nicht, du gehörst niemandem. Sie sagt, du gehörst dem, der dich geschaffen hat, der dich teuer erkauft hat. Die Frage ist nicht, ob du einem Herrn gehörst. Die Frage ist, welchem Herrn gehörst du eigentlich? Begierde kann dein Herr sein. Scham kann dein Herr sein. Der Wunsch, begehrt zu werden, kann dein Herr sein. Pornografie kann dein Gott sein. Auch der Stolz auf die eigene Reinheit, dass du es gepackt hast, kann dein Herr sein. Oder Jesus. Und jetzt kommt das dritte Bild, offene Hände. Und nicht irgendwelche Hände, durchbohrte Hände, die Hände, in die Jesus deinen Körper, deine Sexualität, dein Verlangen ruft. Nicht die Hände eines Ausbeuters. Es sind die Hände. Es sind die Hände, die Aussätzige berührten, Kinder segneten, Brot brachen und sich für Sünder ans Kreuz nageln ließen. Jesus fordert dein Verlangen, deinen Körper, nicht weil er ihn benutzen will. Er fordert ihn, weil er dich ganz erlösen, ganz befreien, ganz retten will. Sünde sagt, gib mir dein Verlangen, ich gebe dir den Rausch. Und danach gibt sie dir die absolute Scham. Jesus sagt, gib mir deine Schuld. Und er gibt dir Vergebung, er vergibt dir. Sünde nimmt und lässt dich leer zurück. Jesus gibt sich selbst und macht dich frei. Er setzt dich frei. Und das, meine Lieben, ist das Evangelium. Das ist das, was wir jeden Tag verstehen müssen, dass er das für uns tut. Du bist nicht nur ein Mensch mit ein paar Fehlern. Du bist ein Sünder vor einem heiligen Gott. Vielleicht hast du andere benutzt, vielleicht hast du gelogen, im Dunkeln gelebt, deinen Ehepartner unter Druck gesetzt oder dich lieblos entzogen. Vielleicht hast du deine Sünde, Bedürfnisse, Liebe oder Schwäche genannt. Gottes Wort deckt dich auf und deine Schuld. Aber nicht, um dich zu vernichten, nicht, um dich irgendwo niederzumachen. Er bringt dich ans Licht, damit du gerettet wirst, damit du in eine neue Freiheit geführt wirst. Denn direkt vor unserem Text schreibt Paulus über Menschen, die in schwerer Sünde leben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen worden. Egal wie viel Dreck du am Stecken ist. Wir alle haben Dreck am Stecken. Und das absolut Gnadenvolle ist, das ist seine Gemeinde. Wir alle haben Dreck am Stecken und wir alle sind abgewaschen worden und wir dürfen seine Gemeinde sein. Nicht Menschen, die nie schmutzig waren, sondern Menschen, die Jesus gewaschen hat, die Jesus reingemacht hat. Jesus trug am Kreuz nicht theoretisch Schuld, sondern echte. Und ich glaube, nirgendwo wird uns das oft so bewusst wie bei sexueller Schuld. Er trug Gottes Gericht für deinen Suchtverlauf, für deine falsche Befriedigung, für deine falsche Vorstellung von Sexualität. Er nahm diese Verdammnis auf sich, die du verdient hättest als Sünder. Und er stand aus dem Grab auf. Darum musst du nicht zuerst sauber werden, alles klären in deinem Leben und dann zu Jesus kommen, sondern komm mit dieser Schuld. Aber komm! Komm mit deiner Scham, mit deinen falschen Sehnsüchten, mit deiner Geschichte. Aber komm wirklich. Nicht zu irgendeinem Jesus, der nur beruhigt und dir auf die Schulter klopft und wird schon alles. Sondern der erst echte Jesus vergibt dir als dein neuer Herr, als der Herr deines Lebens. Und wenn dein Verlangen und dein Körper Jesus gehört, verändert das den Alltag. Und die, die mit Jesus unterwegs sind, wissen das. Wenn du verheiratet bist, fragst du nicht zuerst, bekomme ich, was mir zusteht? Du fragst, wie kann ich meinen Ehepartner mit Geduld, Wahrheit, Nähe und Selbstbeherrschung lieben? Vielleicht ist der nächste Schritt ein eheliches Gespräch und ich hoffe, der ein oder andere nutzt es heute Abend. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es irgendwo uns so komisch vorkommt, darüber zu leben. Aber vielleicht sind das die Fragen, die du stellen solltest. Wo erlebst du mich fordernd? Wo als abwesend? Wo brauchst du von mir Schutz irgendwie? Wo wünschst du dir mehr Initiative? Und wenn du Single bist, gehört dein Körper nicht deinem zukünftigen Ehepartner. Dein Körper gehört nicht deinem zukünftigen Ehepartner. Krasse Wahrheit, aber es ist so. Nicht deiner Einsamkeit und nicht deinem Handy. Er gehört Jesus. Jetzt, heute, in der Zeit, wo du Single bist. Dein Leben beginnt nicht erst später. Du bist nicht in irgendeinem Vorbereitungsstadium. Dein Leben ist jetzt. Wenn du sexuelle Sünde lebst, dann flieh, hau ab, renn davon. Nicht irgendwann, heute, jetzt. Und ich meine das ernst. Lösche, beende, bekenne und hol dir bitte Hilfe. Nicht um dir Rettung zu verdienen, nicht um irgendjemandem irgendwas zu beweisen, als allerletztes mir, sondern weil du dem gehörst, der dich gerettet hat und der dich so unglaublich liebt. Wenn du verletzt bist, dann höre. Die Hände von Jesus sind nicht wie die Hände des Täters. Jesus ist nicht grob mit Zerbrochenen. Heilung darf langsam sein. Hilfe zu suchen ist kein Versagen. Bitte glaub den Lügen in deinem Kopf nicht und in deinem Herzen, sondern renn zu deinem Jesus. Und wenn du noch nicht glaubst, frage dich ehrlich, hat Selbstbestimmung uns wirklich frei gemacht? Hat sie Pornografie schwächer, Beziehungen treuer, Körper geehrter und Seelen ruhiger gemacht? Oder eher im Gegenteil? Jesus bietet nicht weniger Menschlichkeit. Ich würde sagen, er bietet viel mehr, er bietet die ultimative Menschlichkeit. Er sagt nicht, werde weniger körperlich, er sagt, werde ganz mein. Wo liegt deine Sexualität heute? In der Mülltonne, voller Scham und Körperverachtung, auf dem Thron deines Lebens als deine Identität, als dein Trost und Retter oder in diesen durchbohrten Händen von Jesus Christus, Jesus sagt nicht, dein Körper ist Dreck. Jesus sagt auch nicht, dein Körper ist der Gott in deinem Leben. Jesus sagt, du bist um einen Preis erkauft, um den ultimativen Preis, den ich bezahlt habe. Du gehörst mir. Und das ist keine Drohung, es ist Rettung, es ist Gnade, es ist die größte Barmherzigkeit. Denn nur was Jesus gehört, wird wirklich frei. Nur was Jesus gehört, wird wirklich frei. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, was Sexualität in deinem Leben ist. Vielleicht hast du deinen Körper bisher für dein Eigentum gehalten. Dann schau auf den, der sein Leben für dich gegeben hat. Für deine Schuld, für deine Vergehen, deine Moral, deine Ehe, dein Single-Sein und auch deine sexuelle Reinheit können dich nicht retten. Nur Jesus kann Schuld tragen, nur Jesus kann dich reinwaschen, nur Jesus kann dich aus Gottes Gericht retten. Und darum die Einladung, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du heute hier sitzt und merkst, hey, oh, das ist noch gar nicht Alltag in meinem Leben, dass meine Sexualität Jesus gehört. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Jesus alles für mich gegeben hat. Dann möchte ich dich einladen, Jesus darum zu bitten, dass er das tut, dich von deinen falschen Sehnsüchten zu befreien. Und vielleicht sagst du auch das, was hier vorn dran steht, Jesus, ich gehöre nicht mehr mir. Vielleicht musst du dir das auch neu bewusst machen. Vergib mir. Wasch mich, herrsch über mich, auch hier, in meinem Körper, in meiner Sexualität, in meinem Verlangen. Und vielleicht ist das der Anfang von einem Gebet, was dir hilft, näher zu Jesus zu kommen, in seine Arme zu laufen und bei ihm wirklich anzukommen. Und ich glaube, letztendlich für uns alle, egal ob Verheiratete, Singles, und alle irgendwo dazwischen. Wir alle müssen uns bewusst machen, dass unser größtes Verlangen nur dort gestillt werden kann, wo wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Nur Jesus kann unser echtes, tiefstes Verlangen stillen. Und ich glaube, Sexualität, und das ist eine steile These, zum Schluss, wenn Ehe ein Bild für Christus und die Gemeinde sein soll, dann glaube ich, ist Sexualität ein Bild für das Verlangen, was Jesus nach uns hat und wir nach ihm haben sollten. Also wenn du bei Sex, bei dem Wort Sex kribbeln bekommst und irgendwie da komisch wird, du irgendeine falsche Sehnsucht bekommst, dann möchte Jesus das heilen. Er möchte, dass du eine echte, tiefe Sehnsucht nach ihm hast, nach Gemeinschaft mit ihm, irgendwann wirklich bei ihm anzukommen, bei ihm zu sein.
Das war's für heute. Die Sommerbibelschule findet nächstes Jahr vom 8. bis 14. August in Volkenroda statt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.